Jesus war vielfach mit Menschen umgeben, die nicht so, ja, wie soll ich sagen, es waren eben nicht so die guten Leute, mit denen man sich gerne zeigte. Es waren eben so Abschaum. So Leute, die man mit Argwohn betrachtete. Leute, die was auf dem Kerbholz hatten. Mit denen man sich nicht besonders gerne in der Öffentlichkeit zeigte, schon gar nicht in einem religiösen Umfeld, so wie Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten. Und man muss wissen, wenn damals jemand als Sünder galt, dann war er ein hoffnungsloser Fall. Für ihn gab es keine Rettung mehr, die waren abgeschrieben. Und gerade mit solchen Leuten hat sich Jesus umgeben lassen. Er ist nicht vor ihnen geflohen, im Gegenteil, er ging sogar in ihre Häuser. Den Pharisäern war das natürlich ein enormer Dorn, ein Dorn im Auge. Sie dachten, wäre Jesus wirklich ein Mann Gottes? Oder sogar das, was er zu darstellen meint, der Sohn Gottes, dann würde er sich von solchen Menschen fernhalten. Sie waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Katastrophe für diese treuen religiösen Führer in der damaligen Gesellschaft. Und diesen Leuten, diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, die so über Jesus dachten und so über diese Sünder und Zolleinnehmer dachten, diesen Menschen erzählt Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn, oder man müsste eigentlich besser sagen, von den beiden verlorenen Söhnen. Das ist noch interessant, diesen Hintergrund etwas vor Augen zu haben. Wem Jesus was erzählt, ist immer sehr wichtig, um zu verstehen, was Jesus eigentlich sagen möchte, wo der Hauptpunkt liegt. Er möchte diesen Pharisäern und Schriftgelehrten einen Eindruck oder ein Verständnis verschaffen für die unbegreiflich große Liebe Gottes. Für sein Erbarmen gegenüber Menschen. Und dass er sich gerne erbarmt über Menschen, die anerkennen, dass sie gesündigt haben und die bereit waren, das nicht mehr zu tun. Das können diese Leute nicht verstehen, denn für sie gab es für einen Sünder, für einen Zöllner keinen Weg zurück zu Gott. Der hat das Leben verspielt gehabt, es war fertig. Und Jesus versucht nun diesen Pharisäern und Schriftgelehrten und all denen, die sich für gerecht halten, das aufzuzeigen von der großen und unfassbaren Liebe Gottes. Und deshalb ist auch diese Erzählung vom verlorenen Sohn ist eben vielmehr die Erzählung vom liebenden Vater. Der Fokus der Geschichte, der Hauptpunkt der Geschichte, ist nicht der Sohn, der verloren ist, sondern ist der Vater, der liebt. Das ist das Faszinierende an der Geschichte des verlorenen Sohnes. Und den ersten Teil haben wir ja letzten Sonntag miteinander betrachtet, den ersten Sohn. Und nun kommen wir zum zweiten Sohn, dem offenbar braveren Sohn. Ich lese dazu im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 25. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und von Tanz. Er rief seinen Knecht und erkundigt sich, was denn das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Und da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt dem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir auch nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wir beschäftigen uns zuerst mit dem Herzen des Sohnes und dann mit dem Herzen des Vaters. Das Fest ist schon in vollem Gange, als der Sohn vom Feld zurückkommt, ein fleißiger Sohn. Er kommt spät zurück, die anderen feiern schon und er war immer noch an der Arbeit, ein Vorbild sondergleichen. Und er kommt auf das Haus zu und das muss ein Riesenfest gewesen sein, weil schon von weitem hörte er das Singen und Tanzen. Aber er geht natürlich nicht ins Haus hinein, sondern er holt zuerst einen Knecht, der ihn orientieren sollte, was denn hier passiert, in dem Hause seines Vaters und wo er wohnt. Und der Knecht sagt ihm eben, ja, dein Bruder ist zurückgekommen und nun hat dein Vater das Mastkalb geschlachtet und macht ein großes Fest. Und statt sich dieser ältere Bruder darüber freut, dass nun der Jüngere zurück ist, wird er kreidebleich, das Gesicht verzerrt sich und Zorn kommt in ihm hoch. Er ärgert sich absolut maßlos. Er kann das nicht fassen, dass nun sein jüngerer Bruder, der das Erbe verprasst hat, nun für ihn ein Fest gemacht wird. Ein Verhalten, das für Pharisäer übrigens typisch war. Denn als Jesus mit Zöllnern und Sündern zusammen saß und aß, sagten sie ganz abschätzig, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? War für sie unbegreiflich. Nie hätten sie das gemacht. Nie hätten sie sich mit dem Abscham der Gesellschaft zusammengetan, schon gar nicht gegessen mit ihnen. Nach ihren Regeln hätten sie sich an diesen Menschen verunreinigt. Und so steht dieser Sohn da und bringt es nicht übers Herz. Und wir sagen ja auch, er kann nicht über seinen eigenen Schatten springen. Er kann nicht an dieses Fest gehen. Ist ihm unmöglich. Er ist so sauer. Und wenn er gehen würde, dann würde er noch diesem ganzen Treiben noch die Zustimmung geben. Und das will er schon gar nicht. Also er steht vor diesem Haus, er hört die Musik und wie sie sich freuen und tanzen. Und er grollt vor sich hin. Und nun ergreift erstaunlicherweise sein Vater die Initiative. Dieser Vater, der dem Sohn, der alles verprasst, entgegenrannte, genau dieser Vater geht nun aus dem Haus zu seinem Sohn, der so stocksauer ist. Auch er geht seinem zweiten Sohn entgegen. Er macht den ersten Schritt auf ihn zu. Er kümmert sich um seinen Sohn. Und er möchte ihn dazu gewinnen, an diesem Fest teilzunehmen. Sagt vermutlich, komm doch herein, sei doch jetzt nicht so. Jetzt ist sein Bruder zurückgekommen und so weiter. Und da platzt es aus diesem älteren Sohn heraus, was ihn beschäftigt. Er sagt, Vater, so viele Jahre diene ich jetzt schon und habe noch nie mich deinen Anordnungen widersetzt, als ein Musterknabe sondergleichen. Und doch hast du mir nicht einmal einen Ziegenbock geschlachtet, nicht einmal hast du ein Fest für mich gemacht. Ich habe geschuftet und geschuftet und ich habe mich dir unterworfen und nichts hast du getan. Ich konnte nie meine Freunde einladen zum Feiern. Ich habe immer gearbeitet. Und nun kommt dieser Mensch, hören wir das, dieser Mensch, wer war dieser Mensch? Dieser Mensch war übrigens sein Bruder. Aber der Bruder von ihm, der war in seinem Gedanken schon lang gestorben. Das war schon lang nicht mehr sein Bruder. Vielleicht ist es noch dein Sohn, Vater, aber mein Bruder, nicht dieser Mensch, dein Sohn. Da merken wir, wie sauer das der war. Da hat also kein Blatt vor den Mund genommen. Dieser Mensch, dein Sohn, der kommt zurück. Der, der alles mit Huren durchgebracht hat und du feierst dein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Du bist ungerecht, Vater. Und verurteilen wir jetzt nun diesen Sohn nicht zu schnell in dem, was er sagt. Es war wirklich hart für ihn. Er ist wirklich beim Vater geblieben. Er hat sich wirklich dem Vater unterordnet. Er hat dem Vater gedient. Er hat viel gearbeitet. Und dann kommt sein Bruder, sein Holdrio, der alles verprasst, der das Leben ausgekostet hat bis zur Bruchlandung. Und jetzt wird für den ein Riesenfest gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das so leicht schlucken würden. Und ob wir voller Freude in dieses Fest hineinstürzen und sagen, oh, mein lieber Bruder, schön, dass du wieder da bist. Ich weiß es nicht. Sind wir nicht zu hart mit diesem Mann? Der musste was verkraften. Und im Grunde genommen sagt der Vater, du bist ungerecht. Ich habe dir mit aller Kraft treu gehalten. Und ich habe nie einen besonderen Lohn von dir dafür bekommen. Also mein Bruder, der für mich schon lang gestorben ist und ein hoffnungsloser Fall, den ich schon lang abgeschrieben habe, dem machst du jetzt nun ein Fest, das ihm eigentlich gar nicht gebührt. Hier öffnet sich das Herz dieses älteren Sohnes. Er fühlt sich vom Leben betrogen. Er, der sich anstrengte, er, der die Gebote hielt, er ist der Betrogene. Das ist einfach nicht fair, sagt er im Grunde genommen seinem Vater. Das ist nicht fair. Mit diesem Sohn, mit diesem Eltern charakterisiert Jesus seine Zuhörer. Er charakterisiert damit das pharisäische Wesen, die pharisäische Gesinnung. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie waren überzeugt, sie hätten alle Gebote Gottes gehalten. Sie hätten kein einziges Gebot verletzt. Sie sind sich sicher, dass sie es verdient haben, von Gott besonders geachtet zu werden. Sie wandten viel Kraft auf, um ein tadelloses Leben zu führen. Sie nahmen viele Entbehrungen in Kauf, um gut dazustehen. Aber die Pharisäer hatten ein riesengroßes Problem. Ihre Frömmigkeit war Fassade. Es war wirklich ein Krampf. Und wenn wir über die Pharisäer sprechen, dann müssen wir immer zuerst eine Hochachtung ausdrücken für das, was sie leben, was sie an Aufwand betreiben, für ihre Art zu glauben. Das ist enorm. Da könnte man sich ein Stück abschneiden. Wir dürfen die Pharisäer nicht zu schnell in ein schiefes Licht bringen. Aber ihr Problem war nicht, dass sie nichts leisteten und dass ihnen die Frömmigkeit, dass sie sich nichts kosten lassen wollten. Sondern ihr Problem war, dass es Fassade war. Jesus sagte zu ihnen einmal das ganz deutlich, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünkte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ihr gebt ein schönes Bild ab gegenüber außen, gegenüber den Menschen, Alle denken, ja, das sind wunderbare, fromme Menschen, aber in euch drin, da ist ein Totengrab, Totengebeine. Da ist kein veränderter Mensch vorhanden. Dieser ältere Sohn war außerordentlich rechtschaffen. Aber nun wird er bedroht und er fühlt sich betrogen und jetzt wird sein Inneres offenbar. Seine Gesinnung kommt jetzt zum Ausdruck. Der Vater sagt ihm, alles was mein ist, das ist doch auch dein. Was hast du für ein Problem? Das heißt, der Vater sagt ihm, wenn du ein Fest machen willst mit deinen Freunden, dann mach doch ein Fest. All die Jahre stand dir alles zur Verfügung. Du hast dich selber eingegrenzt durch deine Gesetzlichkeit und durch deine Regeln, dass du nie ein Fest gemacht hast, ist nicht mein Problem. Alles stand dir zur Verfügung. Das ist genau das pharisäische Wesen. Sie machen Regeln, die über das hinausgeht, was Gott eigentlich von uns erwartet. Sie wollen noch mehr leisten. Sie bauen sich ein Gebäude von Gesetzen auf, in dem sie gar nicht mehr atmen können. Jederzeit hätte dieser ältere Sohn seine Freunde einladen können und ein Ziegenbock schlachten. Er hätte sogar das Mastkalb schlachten können, wenn er wollte. Aber auf die Idee kam er gar nicht, weil er so beschäftigt war, alles einzuhalten, was er denkt, was wichtig ist, einzuhalten. So hat er gar keine Zeit zum Feiern. Hier wird nun klar, seine Arbeit tat er mit einer falschen Einstellung. Das ist immer eine große Dramatik im Leben eines Menschen, der viel Opfer bringt, aber in eine falsche Gesinnung. Wie der Paulus sagt, wenn wir kämpfen, so kämpfen wir doch richtig. Es geht nicht nur einfach darum, dass wir kämpfen, sondern wenn wir kämpfen, sollen wir richtig kämpfen. Dieser Mann konnte sich über das, was seinem Bruder geschah, absolut nicht freuen. Er konnte sich nicht freuen wie sein Vater, dass sein Bruder gerettet war. Wenn jemand in dieser Geschichte wirklich hätte sauer sein können, dann war es der Vater. Aber der Vater war nicht sauer, sondern er hat beide Söhne geliebt. Jesus schreibt über die Pharisäer, ich gebe den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel. Das war gar nicht unbedingt nötig, von allem den zehnten da so detailliert zu geben. Aber lasst dabei viel wichtigere Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Was sie im Gesetz nicht erkennen und nicht befolgen, ist das Recht, die Barmherzigkeit und die Treue. Diesen Aspekten schenken sie nicht die nötige Beachtung. Das sind aber die Aspekte, die zu einem gesunden Ausleben dieser Anordnungen Gottes gehören. Aber eben, das Problem ist, dass wir auch haben, das, um was es wirklich geht im Glauben, das können wir nicht messen. Das ist nicht messbar. Und mit dem tun wir uns oft schwer. Liebe kann man nicht messen. Barmherzigkeit kann man nicht messen. Man kann es versuchen, messbar zu machen. Und das ist genau der Punkt, da wir in Gefahr stehen. Ich kann sagen, ich will barmherzig sein. Ich spende jeden Monat einem armen Kerl 100 Franken. Das ist mein Ausdruck von Barmherzigkeit. Und ich kann das 20 Jahre lang tun. Das heißt aber noch lange nicht, dass wenn ich dann jemandem begegne, der in Not ist, dass das mein Herz bewegt. Ich habe ja meine 100 Franken gegeben jeden Monat. Ich habe mein Gesetz der Barmherzigkeit getan. Ich habe das erledigt, was zu erledigen ist. Und das ist Gesetzlichkeit, das ist Pharisäertum. Das, was Gott von uns, aus uns machen will, in Regeln zu stecken, die für uns messbar werden. Wir wollen etwas messen, was wir nicht messen können. Wir wollen etwas abhaken, was wir nicht abhaken können. Paulus sagt ganz deutlich, bleibt euch in nichts schuldig, außer der Liebe, die ihr nie abbezahlen könnt. sind die uns die immer schuldig. Wir können die nicht einfach abhaken. Ja, jetzt rufe ich den mal an, dann habe ich das Quantum der Liebe für mich erledigt. Oder schicke ihm eine Karte, dann habe ich auch wieder das, was die Liebe braucht, habe ich erledigt. Es ist nicht erledigt. Das sind eben die Dinge, die wir nicht messen können. Und in diesem Sohn begegnet uns gerade dieses gesetzliche Wesen. Er denkt an seine Werke, was er getan hat. Und was er nun dafür offenbar nicht bekommt, das beschäftigt ihn. Sein Herz wird nicht weich, wenn er hört, dass sein Bruder zur Gesinnung gekommen ist. Er empfindet kein Erbarmen über den erbärmlichen Zustand seines Bruders bei den Schweinen. Das ist ihm egal. Selber schuld. Er hat sich sein Grab selber gegraben, soll er drin hocken. Basta. Ich habe meine Werke getan. Das ist die pharisäische Haltung. Der Glaube, der sich durch Werke Sicherheiten erarbeiten will. Denn religiöse Menschen sind wir alle, aber Gott möchte keine religiösen Menschen. Gott möchte veränderte Menschen. Das ist sein Wunsch. Menschen, die von innen heraus verändert werden. Nicht Menschen, die religiöse Regeln möglichst genau durchexerzieren, sodass sie sie erledigt haben und erfüllt. So sagt Jesus den Juden, die sich stören, weil seine Jünger nicht die vorgeschriebenen Waschungen einhielten beim Essen. Und das muss man vielleicht sagen, das ging also nicht um ein Händewaschen. Die haben also nicht mit schmutzigen Händen gegessen, sondern es ging um ein bestimmtes Reinigungsritual. Und das hatten die Jünger offenbar nicht eingehalten. Und da haben sich die Leute daran gestört. Sie verunreinigen sich dadurch. Also das heißt, sie ziehen Gottes Missfallen auf sich. Und nun sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Die Verunreinigung kommt von uns selbst heraus. Und wir möchten uns immer gerne reinhalten, indem wir etwas tun. Indem wir eine Leistung bringen. Der Sohn hätte sich nicht unrein gemacht, wenn er in dieses Haus hineingegangen wäre. Seine Denkweise, seine Haltung, seine Unbarmherzigkeit, das ist seine Unreinheit. Das macht, zieht Gottes Missfallen auf ihn. Er hielt sich selbst für rein, aber in dieser Situation wurde sichtbar, dass er eigentlich von seinem Herzen nicht rein war. Und wir stehen alle in der Gefahr, es dem Sohn gleich zu tun. Wir sind immer wieder versucht, böse und verwerfliche Einstellungen mit religiösen Werken zu verbergen. So wie das Bild von der Waage. Wir machen etwas Böses und anstatt, dass wir dieses Böse in Ordnung bringen und klären, versuchen wir es aufzuwiegen mit einer guten Tat. Wenn wir über jemanden bös sprechen und dann das in Ordnung zu bringen, dann tun wir etwas Gutes. Wir sprechen dann vielleicht über jemand anderes besonders gut und denken, jetzt gleicht sich die Waage aus. Pech gehabt, sie gleicht sich nicht aus. So funktioniert das nicht im Reich Gottes. Das ist das Konzept von Gut und Böse. Und welche Waagschale ist dann größer, die Gute oder die Böse? Im Evangelium und in dem, was Gott von uns möchte, er möchte reine Menschen, die reines Herzens sind. Das ist die Absicht Gottes. Und wir stehen in der Gefahr, durch religiöse Werke unsere Bosheit oft zu verbergen. Und damit kreieren wir, und das hat ja Daniel am Anfang sehr schön mit diesem Text aufgezeigt, damit kreieren wir oft ein Bild von uns, an das wir manchmal sogar selber glauben, wie dieser Sohn. Der hat selber geglaubt, dass er gut ist. Weil er hat ja alles gehalten, er hat von sich ein Bild kreiert. Aber Gott hat ihn ganz anders gesehen. Er hat gemeint, er sei gut. Und was er macht, ist ausreichend. Aber das Bild, das er von sich kreiert hatte, ist nicht das Bild, das Gott von ihm hat. Alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken, sagte Jesus einmal. Wir können ein vorbildliches religiöses Leben führen. Wir können in aller Treue stille Zeit machen. Und wenn wir sie vergessen haben, können wir sie nachholen. Und wir können allen jederzeit gerade stehen und sagen, jawohl, ich habe mein geistliches Pensum, kann ich immer einhalten. Wir haben vielleicht sogar keinen Fernseher zu Hause. Wir gehen nicht ins Kino. Wir sind bestrebt, nur die richtige Musik zu hören. Wir bemühen uns, nichts einzukaufen, was die falschen Leute unterstützen würde. Wir achten genau auf unser Äußeres. Können wir alles tun. Mag alles nicht schlecht sein. Nur, wenn unser Herz, unsere Gedanken böse sind, wenn sie von Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Neid, Zügellosigkeit, Missgunst, also Eifersucht, Verleumdung, Überheblichkeit geprägt sind, dann können wir krampfen wie wild. Wir können auf jedes Fest verzichten. Wir können Nächte durchbeten. Aber das alles wird uns nichts nützen. Wir schaffen es vielleicht, Menschen zu täuschen, aber wir werden es nie schaffen, Gott zu täuschen. Nie. Der Vater kennt und liebt auch seinen älteren Sohn. Er lässt ihn nicht einfach kommentarlos stehen. Er hätte ja sagen können, ah, der hält sich eh für gerecht, komm ich. Gar keinen Wert, was soll ich da rausgehen? Der ist so hartherzig. Der kommt bestimmt nicht. Aber er kümmert sich um ihn. Er versucht wenigstens seinem älteren Sohn zu erklären, was geschehen ist und warum er sich eigentlich mitfreuen könnte. Auch er, der viel gearbeitet hat. Und seine Liebe zu seinem Sohn, zu seinem zweiten Sohn, der eigentlich ja auch verloren war in seiner Hartherzigkeit, kommt hier in einem ganz kleinen Wort zum Ausdruck. Luther übersetzt das mit mein Sohn und die neuen Übersetzungen machen das eigentlich konkreter. Was das auch ausdrückt, ist mein Kind. Das ist eine herzliche, intime Ansprache. Er sagt nicht, du Lümmel. Du willst nicht reinkommen, habe immer gewusst, du bist ein rechthaberischer Typ. Nein, er sagt, mein Kind. Du gehörst zu mir. Überleg doch mal. In dieser liebevollen Art versucht dieser Vater, seinen Sohn zu gewinnen. Dieses Bild vom Vater, der hinauskommt und seinem Sohn zum Fest einladen will, entspricht genau dem, was Jesus am Tun ist, indem er diese Geschichte den Pharisäern erzählt. Denn Jesus hätte ja sagen können, ah, was soll ich diesen Pharisäern noch eine Geschichte erzählen? Die wissen eh, dass sie besser sind. Die hören eh nicht auf mich. Aber Jesus erzählt und nimmt sich Zeit, um den Pharisäern diese Geschichte zu erzählen. Und wir täuschen uns sehr, wenn wir meinen, dass Gottes Liebe für die Pharisäer nicht da gewesen wäre. Das ganze Neue, auch wenn Jesus hart mit den Pharisäern ins Gericht ging, er ging hart ins Gericht, weil er sie zur Besinnung rufen wollte, weil er noch Hoffnung hatte, weil er wollte, dass sie sich öffnen für die Liebe Gottes. Und viele Pharisäer taten das übrigens, Schriftgelehrte. Das ist Handeln Gottes. Die Liebe Gottes spricht auch mit den hartherzigen Menschen, mit denen, für die man denkt, keine Hoffnung da ist. Denn für den anderen Sohn, der das Vermögen verprasst hat, war ja auch keine Hoffnung da, als der da voll auf Dampf war. der kam ja erst bei den Schweinen zur Besinnung. Und irgendwann kommt vielleicht auch der Ältere zur Besinnung. Jesus spricht mit den Pharisäern und er versucht sie zu gewinnen. Er versucht sie nicht einfach irgendwo in eine Ecke zu stellen und zu sagen, was für schlechte Menschen sie sind. Er versucht sie zu gewinnen für die Liebe Gottes. Er möchte sie zu einem großen Fest einladen. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die meinen, sie können auf Jesus verzichten und auf das, was Gott tat. Vielleicht gehörst du zu denen, die meinen, sie bräuchten Jesus nicht, weil sie sowieso schon gut und eigentlich gar nicht schlecht leben würden. Jesus möchte aber auch dir begegnen. Vielleicht auch, wenn du heute noch auf dem hohen Ross bist und denkst, was soll der Gott überhaupt von mir? Ich bin überhaupt nur da, weil der andere mich geschleppt hat. Aber auch dich hat Gott im Auge. Auch wenn du überheblich über ihn denkst, er erniedrigt sich vor dir, indem er dir begegnen will. Trotzdem, er ist sich nicht zu schade. Wir sagen ja schnell, nee, das habe ich ja nicht nötig, oder? Ich doch nicht. Da gehe ich doch nicht hin. Das muss ich mir ja nicht gefallen lassen, so sprechen wir doch. Aber Gott spricht anders. Gott sagt, da gehe ich hin. Den liebe ich. Den möchte ich gewinnen. Das möchte ich, dass der gerettet wird. Und wenn der jetzt im ersten Moment auf mich herabsieht und mich gar nicht ernst nimmt, ich gehe hin. Das hat Jesus getan. Er ist auf diese Welt gekommen. Er ist für uns gestorben. Er hat sich verspotten lassen. Er hat nicht gesagt, das habe ich doch gar nicht nötig. Wenn jemand hätte sagen können, das hätte er nicht nötig, dann ist es Jesus. Wenn es jemand nicht nötig hat, sich zu demütigen, ist das Gott selbst. Aber Gott erniedrigt sich. Er kommt zu uns. Er begegnet uns und er will auch dir begegnen. Gott könnte dir heute Morgen sagen, egal wie du jetzt denkst über mich, ich möchte dich einladen, umzudenken. Es ist mein Wunsch, mit dir das Fest zu feiern. Das Fest deiner Errettung. Es ist mein Wunsch, dass du mit mir in der Ewigkeit zusammen sein wirst. Genau dieses Lied, das wir gesungen haben, das sehr stark die Erlösung durch Jesus betont, dass wir in der Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Gott sagt dir, ich möchte mit dir zusammen sein. Aus dir soll ein neuer Mensch werden. Und ich werde das aus dir machen, ich werde dein Herz verändern. Nicht deine Leistung wird das tun, sondern meine Barmherzigkeit. Und die Gabe des Heiligen Geistes wirst du bekommen und wird aus dir einen neuen Menschen machen. Neuen Menschen gestalten, dass dein Herz mit dem, was du tust, übereinstimmt. Das macht Gott an dir. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, uns an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott gerecht, als Gerechte bestehen können. Lass dich mit Gott versöhnen. Wenn du das noch nicht getan hast, warum wartest du eigentlich? Was hindert dich denn? Vielleicht der Nachbar, der dann sagt, jetzt rennt er immer in die Kirche und jetzt habe ich gesehen, jetzt liest er in der Bibel, jetzt hat er mir sogar mal irgendwas noch von Gott erzählt. Was ist denn mit dem los? Habe ich vor dem Angst? Oder habe ich Angst vor meiner Familie, die vielleicht denkt, was ist jetzt mit dem los? Gehören die jetzt auch zu diesen Frommen, die vom Beten sprechen und so weiter? Was hält dich ab? Wer dich nicht abhält, ist Gott selbst. Der möchte dich haben. Und er möchte dich nicht haben, nur weil er dich braucht, sondern er möchte dich haben, weil er dich retten will. Weil er dir etwas schenken möchte, nämlich ewiges Leben. Der Vater erklärt nun seinem Sohn, warum sie diese Feier veranstalten. Aber jetzt mussten wir doch feiern, sagt er, und uns freuen. Es bleibt doch uns gar nichts anderes übrig. Denn dieser hier, dein Bruder, damit erinnert er ihn, dass dieser Mensch doch noch sein Bruder ist. Dieser, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wie können wir das nicht feiern. So unmöglich. Verstehst du denn das nicht? Nun hält Jesus inne mit der Erzählung. Er will die Entscheidung den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht abnehmen. Sie sollen nun selber entscheiden, ob sie sich darüber freuen, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern zusammensitzt und dass Zöllner und Sünder Buße tun und dass sogar Zöllner ihre unrechtsmäßig angeeignetes Geld zurückbezahlen, zum Teil vierfach. Sie sollen entscheiden, ob sie sich freuen und das als ein Wirken Gottes ansehen wollen oder nicht. Und an uns stellt sich auch die ernste Frage, ob wir uns noch über Gottes Handeln freuen können. Oder ob wir schon so selbst mit verschiedenen Regeln und Vorstellungen belastet sind, dass bei uns, wenn Gott handelt, keine Freude mehr aufkommt oder wir gar nicht mehr sehen, wenn er handelt. Weil wir schon zum Vorhinein sagen, das ist unmöglich. Oder dass wir sogar so weit gehen, wenn sich Menschen bekehren, anstatt dass wir uns freuen, wir uns zuerst überlegen, war denn das wirklich echt? Und jetzt warten wir mal ein halbes Jahr und wenn das nach einem halben Jahr okay ist, dann freuen wir uns. Aber in einem halben Jahr haben wir vergessen, dass der sich bekehrt hat. Pech gehabt, dann freut sich halt niemand. Wie ist unsere Wahrnehmung? Haben wir noch eine Sensibilität für das Herz Gottes, was ihn bewegt, was ihn freut, was sein Anliegen ist? Oder sind wir schon so von Regeln und Vorstellungen behaftet, dass wir fast blind sind für Gottes Handeln? Der liebende Vater, eines, was durch diese beiden Erzählabschnitte hindurchgeht, ist immer der liebende Vater. Wir haben zwei verlorene Söhne. Einer ging verloren, der alles verprasst und sein Leben verschleudert hat. Und der andere ging verloren, weil er hartherzig war. Beide haben sich vom Vater entfernt. Und beide will der Vater zurückholen. Über beiden will er sich erbarmen. Für beide nimmt er sich Zeit. Beide liebt er. Sowohl der Gesetzliche oder der denkt, er hat es nicht nötig, wie der, der zerknirscht zurückkommt, weil er sein Leben kaputt gemacht hat. Es ist die Geschichte des liebenden Vaters, der nicht nur dem einen Sohn entgegengeht, der das Leben verspielt, sondern er geht auch dem hartherzigen Sohn entgegen, der Meinung ist, er hätte alles richtig gemacht. Das ist die großartige Liebe Gottes, von der wir bestimmt sein sollen, von der unser Leben geprägt sein soll. Wir sind praktisch die Posten in dieser Welt, die diese Liebe repräsentieren. Wir als Gemeinde, wir als einzelne Personen. Das ist Liebe Gottes, die sich erbarmt über jeden Menschen und der auch hartherzige Menschen nachgeht und versucht, sie zu retten. Die Liebe des Vaters ist wirklich großartig. Er will eben, dass allen Menschen geholfen wird. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das möchte Gott bis heute. Und das hat er diesen Pharisäern hier gezeigt. Und vor Gott gibt es keinen Halt, egal wo der Mensch steht, sondern sein Wunsch und sein Herz schlägt für verlorene Menschen. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Deshalb hat er sich verspotten lassen. Deshalb hat er sich kreuzigen lassen, aus Liebe zu uns. Er hat uns geliebt, als wir ihn noch verachteten. Das ist die Liebe Gottes. Und freuen wir uns doch darüber, freuen wir uns über diese Liebe und sehen wir in jedem Menschen, egal wie weit weg er uns scheint vom Evangelium, sehen wir doch in jedem Menschen das Potenzial, dass dieser Mensch ein Kind Gottes werden könnte. Und wenn dieser Mensch ein Kind Gottes werden würde, Gott ihn aufnehmen würde und wir uns freuen können. Sei es der uns schon ein Gerichtsverfahren an den Hals gehängt hat, sei es einer, der uns schon 10-mal angelogen hat, sei es einer, der uns sonst das Leben schwer macht, ist ein potenzielles Kind Gottes. Und wenn sich Gott erbarmt, und wenn er dich auch 100-mal belogen hat, wenn sich Gott erbarmt, hat er sich erbarmt und er ist ein Kind Gottes, ob du sauer bist oder nicht, er ist gerettet. Das ist die Liebe Gottes. Möge Gott schenken, dass wir das auch miteinander leben können. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe so großartig ist. Unbegreiflich groß für uns. Wir denken oft viel kleinkarierter, viel hartherziger. Aber du bist barmherzig und du lebst uns das vor und zeigst uns das gerade in dieser Erzählung, die Jesus den Pharisäern erzählte. Wie du dich erbarmst über einen Sünder, der Buße tut. Und wie du dich um die kümmerst, die meinen, sie hätten alles richtig getan. Aber auch ihnen gehst du entgegen. Auch sie lässt du nicht einfach links liegen. Deine Liebe ist großartig. Und wir danken dir, dass dein Erbarmen groß ist. Und dass wir wissen dürfen, auch wenn wir es fast nicht begreifen können, für dich gibt es keinen Schranken. Du kannst dich über den schlimmsten Verbrecher erbarmen, wenn er deine Nähe sucht. Und er wird gerettet sein, ob uns das passt oder nicht. Du wirst ihn retten, denn deine Liebe ist großartig. Wir danken dir und beten dich an und danken dir auch, dass wir selber, jeder von uns, der dich kennt, von dieser Liebe profitiert. Und es ist diese Liebe, die unser Leben verändert hat. Wir beten dich an. Amen.